Ich stelle fest, dass aus diesen vergangenen 2 Jahren oder 2,5 Jahren noch so bestimmte Relikte geblieben sind, wenn man so in Bus oder Bahn unterwegs ist oder in mancher Kirchengemeinde oder an anderen öffentlichen Stellen, besonders bei Behörden und Ämtern oder sowas. Da gibt es ein geflügeltes Wort am Schluss. 3 Worte sind es. Bleiben Sie gesund. Ja? Kennen Sie, ne? Bleiben Sie gesund. Das Interessante ist, das ist eigentlich ein Wunsch. Ich wünsche dir, dass du gesund bleibst. Und in der deutschen Mentalität lautet das, bleiben Sie gesund. Das ist grammatisch ein Befehl. Bleiben Sie gesund. Bleiben Sie stehen. Oder was auch immer. Ja, also bleiben Sie gesund. Und dieser, ich will fast sagen, diese Aufforderung oder dieser Gruß hat etwas verdrängt, was wir früher gesagt haben, wenn wir uns verabschiedet haben. Mach's gut. Oder viele Grüße. Oder auf Wiedersehen. Alles Gute. Tschüss. Ich habe sogar in der Kirche erlebt, dass E-Mails geendet haben, nicht mit Gottes Segen oder sowas, sondern bleiben Sie gesund. Ein bisschen frommer heißt es, bleiben Sie behütet. Genau. Das wiederum erinnert an die ganz alten Zeiten. Die Älteren unter uns kennen das noch. Die Heute-Nachrichten, ZDF, 19 Uhr. Da gab es mal eine Sprecherin, die hat das ähnlich, ich will fast sagen moralisch gemacht. Die hat jede Sendung dann beendet mit dem Satz, und passen Sie gut auf sich auf. Sie ändern sich, die Älteren. Passen Sie gut auf sich auf. Das ist auch so ein Imperativ am Schluss. Wie macht man das denn, gesund bleiben? Wie macht man das denn, wenn es so einfach wäre? Indem man ein bestimmtes Verhalten praktiziert. Und dann auf diese Art und Weise hofft, indem ich diese Regeln einhalte in meinem Alltag, bleibe ich möglichst lange gesund. Und was unseren Körper, also was das Somatische betrifft, da haben wir so ein paar Sachen jetzt, dass wir klar gekriegt haben, möglichst wenig Fleisch oder so und viel Gemüse, nach 18 Uhr nichts mehr oder so, Fett und so, sich viel bewegen, spazieren gehen, bloß nicht rauchen, mäßig Alkohol und vieles andere mehr. Also das, da halten wir uns irgendwie gesund oder fit. In Pandemiezeiten haben wir auch noch ein paar andere Sachen dazu gekriegt, mit den Leuten nicht mehr die Hand geben, bloß nicht umarmen, sich bloß nicht zu nahe kommen, Maske tragen und die Kontakte reduzieren. Das ist auch alles körperlich, das war alles körperlich. Ich möchte heute mit euch nochmal das ganz andere betrachten, wie bleibe ich eigentlich innerlich gesund? In meinem Inneren, ich habe ja nicht nur einen Körper, ich habe auch eine Seele, ich habe ein Herz. Und was passiert eigentlich, wenn das nicht mehr gesund ist und gesund bleibt, vital oder lebendig? Denn wir leben in Zeiten, wo wir überflutet werden, um nicht das Wort bombardieren zu benutzen, überflutet werden mit schlechten Nachrichten. Und das macht was mit uns. Und das ist völlig egal nun, ob wir Normalos sind oder Christen. Die Frage ist nur, wie wollen wir speziell als Christen damit umgehen? Haben wir Tools, haben wir Werkzeuge, haben wir von Jesus etwas, wo wir nochmal Chancen haben, das anders zu bewältigen als der Rest der Nationen? Und welche Aufgabe haben wir damit möglicherweise auch für unser Land als Christen in dieser Situation? Denn das mit den anderen Sachen kriegen alle anderen hin, ob sie nun Christen sind oder nicht, mit Masken und Nicht-Masken und keine Kontakte und so, das ist egal. Aber dieses andere, gibt es da etwas von Gott her, wie wir durch diese Zeiten kommen? Wie kommen wir gesund durch ungesunde Zeiten? Wie können wir gesund bleiben? Denn wir leben ja in einer Zeit, wo wir uns mehr oder weniger überfordert fühlen durch diese Nachrichten. Und bestimmte Worte werden dann auch inflationär gebraucht, nämlich das Wort Krise. Das ist so eins der Lieblingsworte der Deutschen inzwischen. Krise, Finanzkrise, Eurokrise, Griechenlandkrise, Klimakrise, Ukraine-Krise. Ich krieg die Krise. oder kriegt die Krise mich? Und da an diesem Punkt möchte ich mit euch gerne heute ein bisschen nachdenken. Kriegt die Krise mich oder kriege ich die Krise im positiven Sinne? Also, wer hat die Kontrolle in meinem Inneren, in meinem Herzen? Wer hat die Macht über mein inneres Selbst, über mein Gestimmtsein? Die Nachrichten bleiben, aber wie gehe ich damit um? Werde ich getrieben oder bin ich noch derjenige, der in der Kraft Jesu das Heft noch in der Hand hat, innerlich? Darum soll es mir heute Morgen gehen. Und ich möchte mit euch nachsinnen, speziell über einen einzigen Vers aus dem Alten Testament und ihn ergänzen mit vielen anderen biblischen Versen. Es ist weniger eine Predigt als eher eine Betrachtung, also eine Art Meditation des biblischen Wortes. Und wir werden uns immer um dieses Bild Herz bewegen. Auch allein im Deutschen gäbe es da so viel zu sagen, wir sind herzlich miteinander oder jemand ist herzlos, etwas geht zu Herzen oder mein Herz hüpft oder es stolpert oder Herzschmerz oder ich nehme etwas zu Herzen oder ich bekomme etwas auf dem Herzen. Jemand hat das Herz am rechten Fleck und drückt mich an dein Herz und Mann, was haben wir für viele Worte. Und die Bibel ist genauso. Eins nehme ich raus, ein ganz beliebtes Wort für Konfirmationen, weil es ein Wort fürs Leben ist. Ich bin gerade hier durch so einen Ort gefahren, wo Konfirmation ist. Sprüche 4, Vers 23. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Wunderschönes Lutherdeutsch. Behüte dein Herz mit allem Fleiß. Denn daraus quillt das Leben. Andere Übersetzungen sagen, mehr als alles andere achte auf dein Herz. Natürlich nicht die Pumpe, auch wichtig. Aber dieses andere, dieses Innenorgan unseres Lebens, das nicht somatisch ist, nicht leiblich, aber das wir sofort spüren, wenn es nicht funktioniert und Auswirkungen dann auch auf unseren Leib hat. Vor allem behüte dieses. Denn daraus quillt das Leben. Oder eben nicht. Wenn das Herz ungesund ist, wenn das Herz krank ist, dann quillt immer noch weiter was raus. Aber es quillt etwas anderes. Etwas Verunreinigtes. Und das verbreiten wir dann auch um uns herum. Die Stimmung, die in uns ist. Deshalb zwei Fragen ganz persönlich. Wie komme ich durch diese Zeiten? Wie bleibe ich gesund? Wie bleibe ich gesund in miserablen Zeiten? Und wie bleibt die Gemeinde Jesu gesund in diesen Zeiten? Und wird wiederum zu dem, wozu Gott sie geschaffen hat, nämlich zu einem Strahlort, zu einem Leuchtort in eine Gesellschaft, die in Angst versinkt. Hebräer 13,9. Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde. Welches geschieht durch Gnade. Interessant ist, dass dieses Fest nicht bedeutet hart. Denn wenn es hart wird, auch das leibliche Herz, dann, also sklerotisch, dann muss es immer kräftiger pumpen und dann kriegen sie einen Herzinfarkt. Dieses Fest ist nicht gemeint, sondern fest ist gemeint im Sinne von gefestigt. Und wenn die Bibel von einem festen Herzen spricht, dann meint sie eine feste Weichheit oder eine weiche Festigkeit. Das Herz soll weich bleiben. Die normale Entwicklung eines menschlichen Lebens, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber die normale Entwicklung eines menschlichen Lebens ist, dass wir im Laufe unseres Lebens enger werden, wenn wir älter werden. Wir sind nicht mehr so belastbar und manchmal werden wir, je nachdem, wie unser Leben verläuft, auch bitter oder zynisch, hartherziger. Der biblische Wunsch für uns ist, dass wir im Laufe des Lebens, so wie es Motto eurer Gemeinde ist, in der Barmherzigkeit wachsen. Dass wir weiter werden im Laufe des Lebens und nicht enger. Ich habe gestern eine 102-jährige Frau beerdigt, geboren 1919, aufgewachsen 1919 folgende, nach dem Ersten Weltkrieg. Die hatten echt Mangel, die haben richtig gehungert. Die wussten nicht, was kommt morgen auf den Tisch. Das wussten die wirklich nicht. Und wir kriegen die Krise, wenn es Klopapier alle ist. und kriegen Panikattacken, wenn wir kein Speiseöl mehr aus der Ukraine kriegen. Und diese Frau haben wir beerdigt und sie war ihr ganzes Leben lang zufrieden. Man nennt das ja zum Frieden gekommen, zufrieden. Und das liegt daran, dass sie eine gläubige Frau war und dass sie ihr Leben in Christus hat ruhen lassen. Das Leben war hart, aber sie wusste, Gott bleibt gut. Sie hat übrigens 10 Jahre lang auf ihren Mann gewartet, den sie 1938 kennengelernt hat, und dann kam der Krieg. Und dann kam der Krieg und sie wusste nicht, ob er nach Hause kam. 1948 ist er nach Hause gekommen. 10 Jahre hat die gewartet und sie war zufrieden. Wow. Und die Leute haben sie noch besucht im Dorf mit 100 Jahren, mit 101, und die sind immer gesegnet von ihr gegangen, weil sie ein Herz hatte, das weich war. Kolosser 3, der Friede Christi regiere in euren Herzen. Was regiert dein Herz? Oder wem erlaubst du, dein Herz zu regieren? Von irgendwas wirst du immer regiert. Wir müssen uns entscheiden, ob wir den Putins dieser Welt erlauben, unser Herz zu regieren. Und wenn sie Macht darüber haben, dann haben sie freies Spiel. Wenn sie eine Kultur der Angst verbreiten um sich herum und wir alle sagen, oh, wir haben alle so viel Angst, dann haben sie uns in der Hand. Und das ist nur, ein Beispiel. Es geht grundsätzlich um diese Type von Mensch, die ein Kontrolle ausübt über andere und dann Angst verbreitet und dann Menschen führen kann. Wer regiert dein Herz? Christus soll mein Herz regieren. Finde ich doch super passend. Christusgemeinde. Christusgemeinde. Christus in der Mitte. Es gibt dieses wunderbare Lied, sei du die Mitte in meiner Schwäche, sei du die Mitte in meiner Stärke, sei du der Mittelpunkt. Wir dürfen nicht erlauben, dass die Umstände sich schieben zwischen Gott und uns, sondern wir müssen immer dafür sorgen, dass Gott steht zwischen uns und den Umständen. Die Umstände bleiben. Aber wenn wir diese Haltung haben, bekommen wir ein anderes Verhalten. Jesus sagt, noch so ein Bibelvers, aus dem Herzen kommen die bösen Gedanken. Mord, Ehebruch, Unzucht, Eifersucht und so weiter. Das Problem ist nicht, ob du Veganer bist oder Fleischfresser, ob du Müsli isst oder Rindfleisch aus Argentinien. Das Problem ist dein Herz. Und da kommt es dann raus. Und dann kommt eben auch manchmal Gift und Galle oder Liebe, Frieden. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen, sagt Paulus im Römerbrief. Und diese Liebe will fließen. Sie will so eine Art Weichmacher sein, wie Lenore in der Waschmaschine. Also so ein Weichmacher. Und wir brauchen sie immer wieder neu, weil diese Liebe manchmal versickert. Und wir brauchen sie immer und immer wieder neu. Deshalb kommen wir zum Gottesdienst. Sagen, oh, Herr, neue Woche, mach mein Herz weich. Da sind so ein paar Gedanken, die will ich da nicht haben. Hier bringe ich sie dir, Jesus, und schmeiß sie raus aus meinem Herzen. Ich will so nicht denken, ich will so nicht sein. Ich will barmherziger werden, ich will weicher werden, ich will milder werden. Ich will, dass Menschen in meiner Gegenwart sich wohlfühlen und nicht sagen, oh, der nörgelt so. Der ist so ungeduldig, der ist so unbarmherzig. In der Apostelgeschichte lesen wir diesen merkwürdigen Satz, das Herz dieses Volkes ist verfettet. Apostelgeschichte 28. Und wenn ein Herz verfettet ist, vielleicht sind ein paar Mediziner hier bei uns, dann gibt es richtig gesundheitliche Probleme. Und dann macht es irgendwann schlapp. Und es ist nicht mehr zugänglich. Paulus schreibt an die Korinther, eng ist nicht der Raum bei uns. Eng ist's in eurem Herzen, ihr Korinther. Und von Enge kommt dann die Angst. Ich glaube, dass auch eine Gemeinde ein Herz hat. Wofür schlägt das Herz? Schlägt es gesund? Stolpert es? Ich glaube, dass ein Hauskreis ein Herz hat, dass eine Familie ein Herz hat, dass eine Ehe ein Herz hat, dass eine Nation, ein Volk, ein Ort ein Herz hat. Und ist es gesund? Oder ist es nicht gesund? Das Herz bestimmt die Atmosphäre in meinem Leben. Die Stimmung, das Gestimmtsein. Und wenn ihr einmal euch die Konkordanz zur Hand nehmt und mal ein bisschen googelt, Herz eingebt bei der biblischen Konkordanz, werdet ihr hunderte von Bibelstellen zum Thema Herz finden. Ganz viele Verben auch, also Beschreibungen, was es tut. Das Herz hofft, es freut sich, es ist ängstlich, es ist geteilt oder ungeteilt. Es ist verstockt, wie zum Beispiel beim Pharao, oder bußfertig, offen. Es ist demütig oder hochmütig, es kann brennen. Das Herz kann brennen. Denkt an Lukas 24, die Emmaus-Geschichte. Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete? Maria bewegt Worte in ihrem Herzen. Da kann man offensichtlich drin spazieren gehen. Es ist verzagt oder unverzagt, ganz oder halb. Und der Psalmist betet, erforsche mich und erkenne mich, prüfe mich, erforsche mein Herz und sieh, ob ich auf bösen Wege leite mich auf ewigen. Wie wollen wir nun damit umgehen, mit dem, was Tag für Tag auf uns einprasselt? Und was Macht über uns gewinnen will? Indem wir sehr genau entscheiden, wem wir erlauben, Zugang zu uns zu bekommen. Welche Nachrichten gucken wir an? Welche Bilder schauen wir an? Also ich zum Beispiel habe mich entschieden, schon vor über 10 Jahren, ich gucke kein Fernsehen mehr. Liegt daran, dass ich ein schwaches Herz habe. Nee, es ist wirklich ehrlich. Ich merke, ich bin auf diese Bilder, ich bin nicht so belastbar. Mich trifft das sofort, wenn ich bestimmte Bilder sehe und ich nehme die in die Nacht mit rein und ich lese Nachrichten, ich höre Nachrichten, ich gucke kein Fernsehen mehr. Damit ziehe ich mich nicht aus der Welt zurück. Aber ich erlaube diesen Bildern nicht Platz zu nehmen in meiner Seele. Andere können damit besser umgehen, Gott segne euch. Aber ich habe für mich diese Entscheidung getroffen, sehr genau zu gucken, was ich mir angucke und wie viel Zeit ich in sozialen Netzwerken verbringe. Ich verbringe Zeit in ihnen und wie viel Zeit ich nicht damit verbringe, in Facebook, Instagram und in anderen Bereichen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir im Namen Jesu einen bestimmten Geist, einer bestimmten Kultur in unserer Zeit, insbesondere in unserer deutschen Zeit und Seele, widersprechen. Und diese Kultur und dieser Ungeist lautet, fürchtet euch. Habt gefälligst Angst. Seid bange. Macht euch bloß viele Sorgen. Ich nenne das die Untergangsrhetorik. Und die Wollust der Deutschen am halbleeren Glas. Es ist interessant, wenn man in der Welt ein bisschen unterwegs ist, andere Nationen erleben Ähnliches, aber sie gehen ganz anders damit um. Und wir offensichtlich haben wir Deutschen irgendwie eine Macke. Wir sehen immer gleich den Fehler, wenn etwas nicht funktioniert. Wir sehen also nicht, ein Kind hat 9 Aufgaben richtig gerechnet von 10, sondern wir sehen, es hat 1 falsch gemacht. Irgendwas ist da in uns und ich glaube, darüber müssen wir Buße tun. Darüber müssen wir uns von distanzieren, von diesem Ungeist der Angst und des Perfektionismus. Ich glaube, wir müssen als Deutsche lernen, dass wir das Leben nicht in der Hand haben. Wir haben es nicht mehr im Griff. Es entgleitet uns. Und offensichtlich mutet Gott uns zu, dass uns die Ideen ausgehen und dass wir keine Lösungen mehr haben. Und es ist so, als ob Gott uns an sein Herz ruft und sagt, ich will eigentlich nur euer Herz. Ich will nicht eure Aktion, ich will nicht euren Perfektionismus, ich will nicht eure Regelwut, ich will euer Herz. Und deshalb im Geist Jesu, wenn du solche Nachrichten bekommst oder wenn sie mal dich wieder überfallen, widersprechen, nein, fürchtet euch nicht. Nochmal, die Lage ist schwierig, aber Gott bleibt gut. Jesus hat gesagt als Auferstandener, warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Warum seid ihr so erschrocken? Oder fürchtet euch nicht, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Offensichtlich hatten die damals schon das Problem, aber wir als Deutsche ganz besonders. Ein drittes, ich glaube, wir sollten uns ganz bewusst dafür entscheiden, gerade als Christen mit Strahlkraft in die Welt, dass wir uns distanzieren von einer gewissen Empörungskultur in unserem Land. Wir sind unglaublich reizbar geworden. Wir sind ganz schnell genervt.
wenn etwas nicht funktioniert, zum Beispiel Deutsche Bahn. Ich bin ja oft unterwegs mit der Deutschen Bahn und ich kann sagen, 9,9 Züge von 10 sind verspätet oder irgendwas klappt nicht. Und dann zu sagen, okay, bleib cool im Namen Jesu, das ist doof jetzt gerade, aber ich will jetzt nicht schlechte Stimmung verbreiten. Im Blick auf die Schaffner, die alles ausbaden müssen, die kriegen es nämlich ab. Wütende Passagiere. Und dann sage ich, bin Christ, ich weiß, echt mies, was gerade läuft, aber im Namen Jesu möchte ich die Kontrolle behalten über mein Gestimmtsein. Klappt nicht immer. Und an dieser Stelle ganz bewusst sich immer wieder öffnen zu lassen als Christ für unser Land und für unsere Nation, Freiheit zu leben, Barmherzigkeit zu leben, Milde zu leben, Verständnis und vieles andere mehr. Wie wäre das, wenn unsere Gemeinden Orte sind, wo eine Kultur der Barmherzigkeit ist, Orte sind, wo wir in Christus heil werden können, wo wir merken, sein Herz, seine Liebe verändert unser Herz. Ich möchte schließen nochmal mit einem Blick auf Elia. Elia hat ja an einem bestimmten Punkt einen Burnout erlebt, und zwar nach seinem größten Erfolg. 1. Könige 19. Also hat er richtig Rambo-Zambo gemacht mit den Götzendienern da und den Baalspriestern und hat nochmal eins draufgelegt, was Gott ihm nicht befohlen hat übrigens. Gott hat ihm nicht gesagt, dass er sie alle umbringen soll. Das hat er selber gemacht. Und danach fällt er in eine unglaublich tiefe Krise. Er ist erschöpft, er ist enttäuscht, er ist überarbeitet und in dem Moment bekommt Isebel Zugang zu seinem Herzen. Das ist ganz spannend. Und er sagt, okay, Game is over, Gott, ich will sterben. Alles zu Ende, ich setze mich jetzt hier hin, ich esse nicht mehr, ich trinke nicht mehr, vorbei, aus. Ich glaube, wenn wir in solchen Zuständen sind, ist es für das Böse einfacher, in unser Leben hineinzukommen, weil wir erschöpft sind. Und deshalb darauf zu achten, gesund zu bleiben, maßvoll zu bleiben. Ich weiß von Gemeinden, die das Motto haben, gute Idee machen wir trotzdem nicht. Das ist eine saugute Idee. Machen wir trotzdem nicht. Damit wir nicht uns verbrauchen in Aktionen und dann vielleicht irgendwann wie ein Käfer am Rücken liegen. Elia war an so einem Punkt und dann konnte Isebel reinregieren in sein Herz. Der Friede Christi regiere in euren Herzen. Euer Herz erschrecke nicht. Euer Herz erschrecke nicht. Im Namen Jesu, Amen.